Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext ist angeschrieben. Wir stellen uns heute unter ein Wort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 2. Und zwar die Verse 1 bis 2. Aber ich lese uns den ganzen Abschnitt bis Vers 12. Damit wir in das eigentlich sehr bekannte Thema nochmal reinkommen. Matthäus Kapitel 2, wir lesen Verse 1 bis 12. Als nun Jesus geboren war, in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir befinden uns zwar streng genommen noch in der Vorweihnachtszeit, aber doch wollen wir uns unter einen Abschnitt stellen, den wir gemäß der Tradition eigentlich erst in ein paar Tagen hören dürften. Ich habe mal ein bisschen im Archiv geschaut. Über diesen Text ist schon des Öfteren in unserer Gemeinde gepredigt worden. Und das Ganze dann meist Anfang Januar. Dieser Bericht vom Besuch der sogenannten Weisen aus dem Morgenland ist natürlich sehr bekannt. Und er ist so bekannt, dass er es in einigen Gegenden ja sogar zu einem eigenen kirchlichen Feiertag gebracht hat, dem Dreikönigstag. Tag, an dem man der heiligen drei Könige gedenken soll. Und ist an diesem Tag ja so ziemlich alles falsch, oder? Also der biblische Text spricht weder von Heiligen noch von Dreien noch von Königen. Und es zeigt schon, dass wir als Menschen immer in der Gefahr stehen, aus dem Wort Gottes das Unwesentliche herauszupicken und dann zu überhöhen und dabei doch das Wesentliche, worum es im Text geht, aus den Augen zu verlieren. Das Wesentliche in diesem Bericht, wie überhaupt in den ersten Kapiteln der Evangelienbücher, sind nicht die weisen Männer mit ihren Geschenken, auch nicht Maria und Josef, auch nicht Stall und Krippe, auch keine herzige, stille Nachtgeschichte. Das alles hat seinen bestimmten Platz und seine spezielle Bedeutung. Aber das Wesentliche ist Christus. Im Mittelpunkt all dieser Berichte steht die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Die Menschwerdung des lange verheißenen Erlösers. Und auch in dem eben gelesenen Bericht vom Besuch der Weisen steht Christus im Mittelpunkt. Und dabei wird ganz am Anfang seines irdischen Daseins eine wichtige Eigenschaft des Sohnes Gottes herausgestellt. Nämlich, dass Christus Herr ist. Genauer, dass er Herr über alles und jeden ist. Das ist der Kern des Textes. Schon bei der Ankunft Christi muss offenbar werden, dass er nicht nur Erlöser, sondern auch Herr ist. Und das soll auch die Überschrift der heutigen Predigt sein. Christus ist Herr über alle und alles. Und wir wollen versuchen, die Herrschaft Christi in drei Bereichen zu erkennen. Im ersten Teil wollen wir etwas sagen über Christus als Herr über die Schöpfung. Im zweiten Teil über Christus als Herr der Juden. Und im dritten Teil über Christus als Herr der Nationen. Christus, der Herr der Schöpfung, der Juden und der Nationen. Unser Kapitel beginnt mit den Worten, als nun Jesus geboren war in Bethlehem. Das ist also der zeitliche Rahmen des Textes. In den Gottesdiensten zur Weihnachtszeit gibt es da immer viel zu berichten über die Dinge, die sich im Umfeld der Geburt Jesu abgespielt haben. Was war da nicht alles geschehen? Da waren Engel aufgetreten. Da waren Hirten auf den Feldern, die das alles mit angehört hatten und die es sicher schon in der ganzen Gegend herum erzählt hatten. Da gab es Begebenheiten in Jerusalem. Der uralte Simeon, die Prophetin Hanna, die Darstellung Jesu im Tempel miterlebt hatten, die ihn als Heiland erkannt und verkündigt hatten. Ja, Jerusalem war sicher schon voller Gerüchte. Und in diesen Tagen hatten auch die nicht näher bezeichneten Weisen aus dem Morgenland von Jesus erfahren. Das Morgenland meint das Land, wo die Sonne am Morgen aufgeht, also Osten. Vermutlich ist hier Babylon oder auch Persien gemeint. Ein Land im Osten. Weit weg im Osten. Da stellen wir uns natürlich die Frage, wie die Kunde von der Geburt Jesu so rasch, also innerhalb weniger Tage, in diese doch recht ferne Gegend gelangen konnte. Und vor allem, wieso diese weisen Männer sogleich wussten, worum es geht und sich auf den Weg machten. Das ist doch sehr eigenartig. Es ist zumindest wahrscheinlich, dass sie geschulte Astronomen und Sterndeuter waren. Das Wort, was hier als Weise übersetzt ist, eigentlich steht hier Magier, deutet das eigentlich auch an. Sterndeuter, Astronomen. Es ist weiterhin möglich, dass sie in irgendeiner Weise mit den jüdischen Überlieferungen vertraut waren. Ja, mit den Verheißungen hinsichtlich des Messias. Nicht immerhin hatten ja Generationen von Juden im Osten in der Verbannung gelebt. Und weiterhin können wir vielleicht auch an eine Art spezielle Offenbarung von Gott denken, die diesen Männern zuteil wurde. Aber das bleibt Spekulation. alles Spekulation. Berichtet wird uns ein anderer Grund. Sie hatten seinen Stern gesehen. Eine besondere Erscheinung am Himmel, die sie sofort zu deuten wussten. Sein Stern. Ein Stern, der als Herold, als Bote des Herrn Jesus Christus diente. Vielleicht war der ein oder andere von euch schon mal in einem Planetarium. In einigen Planetarien gibt es einen speziellen Service, so eine Art Zeitreise. Und da kann man an dem Gerät einen gewünschten Standort irgendwo auf der Erdoberfläche und einen beliebigen Zeitpunkt einstellen. Und dann erhält man einen Blick auf den Sternenhimmel zu dieser Zeit und an diesem Ort. Und sofern man die bekannten Gesetze der Himmelsmechanik anwendet und die dann in die Vergangenheit oder auch Zukunft weiterrechnet, ist das auch recht nachvollziehbar. Und dann macht man sich natürlich häufig den Spaß, die Uhr zurückzudrehen auf den 24. Dezember des Jahres 6 vor Christus. Ja, das ist ja der vermeintliche Geburtstag Jesu. Ist er natürlich nicht, aber so ist die Überlieferung. Und dann stellt man den Ort auf den Nahen Osten und lässt den damaligen Nachthimmel aufscheinen. Und dann entdeckt man ganz sicher irgendeine spezielle Konstellation, vielleicht der Venus oder der Sirius oder irgendeines Planeten oder Sterns. Und dann freuen sich alle Besucher, dass das Rätsel um diesen geheimnisvollen Stern von Bethlehem gelüftet ist. Aber kann das wirklich sein? Kann es wirklich so ein gewöhnlicher Himmelskörper sein? Sehen wir diese Planeten und Sterne nicht jeden Tag? Zumindest bei klarem Wetter in der Nacht. Was soll das Besondere an einem Stern sein, den man ständig sieht? Ja, wenn wir zum Beispiel den Polarstern sehen, lassen wir dann alles stehen und liegen und brechen auf, um in einem hunderte Kilometer entfernten Ort ein neugeborenes Baby zu begrüßen. Eher selten. Es ist darum nutzlos, irgendwelche natürlichen Erscheinungen am Himmel als Erklärungsversuch zu bemühen. Ja, die normalen alltäglichen Sterne, Planeten und sonstigen Himmelsobjekte waren ja auch damals bekannt. Aber ein Signalgeber für diese Weisen im Morgenland war keiner von ihnen. Signalgeber war sein Stern. Der Stern des Herrn Jesus Christus. Ein ganz besonderes Element der Schöpfung, das zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, nämlich als nun Jesus geboren war, an einem ganz bestimmten Ort im Morgenland sichtbar wurde und von ganz bestimmten Menschen gemäß Gottes Vorsehung gesehen und gedeutet wurde. Sie erkannten in ihm einen Herold Christi. Der Apostel Paulus beschreibt Christus im Kolosserbrief mal folgendermaßen: Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Alles, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Jesus Christus ist Teilhaber an der Schöpfung und er ist ihr Ziel, ihr Oberhaupt. Alles ist für ihn oder man kann auch anders sagen, zu ihm hin geschaffen worden. Aber die Dinge sind nicht nur einmal geschaffen und anschließend ihrem Schicksal überlassen worden, sondern durch Gottes Vorsehung bestehen sie ja fort. Und sie werden gemäß seinem Ratschluss gelenkt. Das heißt, nicht nur der Schöpfungsakt selber war auf Christus hin ausgerichtet, sondern auch das Fortbestehen der Schöpfung bis auf den heutigen Tag ist Christus untergeordnet. Für ihn und zu ihm hin sind alle Dinge im Himmel und auf Erden von Anfang bis Ende. Ja, das ganze Universum ist ihm untertan. Und auch die Bahnen der Planeten und Sterne müssen sich vor ihm beugen. Müssen ihm und seiner Offenbarung und Verherrlichung dienen. Und sei es nur, indem sie Spalier stehen, wenn der Herold des Herrn seinen Stern über den Himmel zieht und Menschen herbeiruft und zu ihm führt. Christus ist Herr. Ja, Christus geht auf dem Wasser. Christus bezwingt den Sturm. Christus zerreißt sogar die Fesseln des Todes. Und er wird diese Schöpfung, die gefallen ist und die laut Römer 8 ebenso wie wir die Erlösung herbeisehnt, er wird diese gefallene Schöpfung neu machen bei seiner Wiederkunft. Ja, Christus ist Herr über die ganze Schöpfung. Und damit kommen wir schon zum zweiten Teil. Christus, der Herr der Juden. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum die weisen Männer aus dem Morgenland, als sie den Stern sahen, nicht sofort nach Bethlehem gingen. Oder warum sie vom Stern nicht sofort nach Bethlehem, also zum Geburtsort, zum Aufenthaltsort Jesu, geführt wurden. Vielmehr reisten sie zunächst nach Jerusalem. Das ist eigentlich sehr vernünftig. Denn immerhin kommen sie ja, um den König der Juden zu huldigen. Und wo sonst soll man den König der Juden erwarten, wenn nicht in der Königstadt Jerusalem, oder? Und in der Erwartung und Aussicht kamen sie nach Jerusalem. Ja, die heilige Stadt, nicht festlich geschmückt, im großen Jubel wegen der Geburt des Königs der Juden. Ja, denkst du. Ne? Als die Männer die Stadt betraten, fanden sie nichts davon. Keine Fahnen, keine Musik, keine fröhlichen Menschenmassen. Es war verdächtig normal in Jerusalem. Alles ging seinen gewohnten Gang. Sehr seltsam. Und Ihre Frage hier am Anfang des Textes kann man auch etwas irritiert formulieren. Ja, wo ist denn nun der neugeborene König der Juden? Als das der König Herodes hörte. Herodes, der von manchen sogenannte Große, ein Nachkomme Esaus, des verworfenen Esau. Herodes war auf den heiligen Thron Davids gelangt und regierte als Vasall des Kaisers diese römische Provinz Judäa. König Herodes war also der Repräsentant der antichristlichen Weltmacht. Der antichristlichen Weltmacht, die das Volk Gottes oder das, was davon noch übrig war, beherrschte. Ich sage deshalb, was vom Volk Gottes noch übrig war, weil der überwiegende Teil des Volkes offensichtlich auf Herodes Seite stand. Ja, denn wir lesen, nicht nur der Edomiter Herodes erschrak, bei der Erwähnung des Königs der Juden, sondern ganz Jerusalem mit ihm. Sicher hat jeder von uns schon mal eine Nachricht erhalten, die ihn erschrecken ließ. Warum erschrecken uns manche Nachrichten? Nachrichten erschrecken uns dann, wenn sie unsere Pläne, unsere Erwartungen umstoßen. Wenn wir plötzlich einer sehr unsicheren, unangenehmen Zukunft entgegensehen. Ja, das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben, die Kontrolle über uns selbst, das versetzt uns in Angst und Schrecken. Und so war es auch hier bei Herodes. Nicht? Er war doch der König der Juden. Und doch wusste ganz Jerusalem um die Verheißung. Ja, dass in der Fülle der Zeiten der wahre König erscheinen würde. Ein König, der nicht durch kaiserliches Dekret eingesetzt wird, auch nicht durch demokratischen Volkswillen, sondern gemäß dem Recht Gottes. Und dieser Herrscher, das hatte schon Jahrhunderte vorher Daniel prophezeit, dieser Herrscher würde die weltlichen Reiche zu Fall bringen und sein eigenes, gänzlich anderes Reich aufrichten. Und nun kommen diese Männer aus Babylon oder woher auch immer und fragen nach dem König der Juden. Ja, Christus ist Herr und König der Juden. Nicht nur die Propheten des Alten Testaments hatten das angekündigt. Ja, auch in den Tagen, von denen wir hier sprechen, ja, also die Weihnachtszeit, auch da war diese Verheißung erneut bekräftigt worden, zum Beispiel im Lobgesang des Zacharias, des Vaters Johannes des Täufers. Ja, was hatte der gesagt? Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Ja, das Horn des Heils, also eine heilende Macht im Haus Davids. Eine Macht, eine Herrschaft, die das Volk Gottes von seinen Feinden und den Gotteshassern erretten wird. Davor fürchtete sich Herodes. Denn Herodes glaubte, ja, er glaubte, aber er hatte den Glauben, von dem der Apostel Jakobus einmal spricht. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Ja, sie schlottern vor Angst, wenn sie an Gott denken. Und diese Angst verwandelte sich bei Herodes und bei den Führern Jerusalems in mörderische Raserei. Nicht angefangen vom Kindermord in Bethlehem bis hin zu dem Schrei, kreuzige ihn. In diesem verzweifelten Versuch, Christus entgegenzutreten, erfüllten sie die Prophezeiung aus Psalm 2, ja, die wir eben gerade gesungen haben. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Ja, sie verabreden sich gegen den Gesalbten. Und der Gesalbte, das wissen wir, heißt auf Griechisch Christus. Jesus Christus ist der gesalbte König. Nicht Herodes, sondern Christus ist Herr der Juden. Und ein Herr ist nicht immer nur ein gütiger Herr. Nicht immer nachsichtig. Das kann er gar nicht. Er trägt ja Verantwortung für sein Reich. Er muss das Recht schützen und Unrecht und Ungehorsam strafen. Ja, das macht Jesus selbst mal deutlich in Lukas 19, in dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Am Ende schreitet er zum Gericht. Ja, und wie ergeht es dort den ungehorsamen Knechten? Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Ja, was für ein schreckliches Wort. Christus erweist sich als der Herr der Juden, nicht nur in der Errettung des Überrestes seines Volkes, sondern auch im Gericht über die Gottlosen. Und nicht umsonst heißt es deshalb, dass ganz Jerusalem mit Herodes erschrak. Mit Herodes. Ja, das offizielle Jerusalem war mit der antichristlichen Weltmacht eins geworden. Es hatte darum die gleichen Gründe, Christus zu fürchten, wie Herodes selbst. Jerusalem, die du die Propheten tötest und anschließend ihre Gräber schmückst, erschrick, denn dein Herr und König kommt. Das klingt jetzt gar nicht so weihnachtlich. Eigentlich müsste es doch heißen, frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Das hatten wir vorhin gerade gelesen in Sacharja 9. Aber in Jerusalem, da freuten sich nur wenige. Nur ganz wenige hatten im Glauben verstanden, wer Jesus Christus war und vor allem, was es bedeutete, dass er ihr Messias und Herr und König war. Jetzt lassen wir uns nicht von den Massen täuschen, die, als Jesus auf dem Esel in Jerusalem einzog, laut Hosianna brüllten. Die erwarteten einen anderen, einen weltlichen Erlöser. Über Jesus als Erlöser von den Sünden freute sich das Volk nicht. Dafür freuten sich andere, die Weisen aus dem Morgenland. Und damit sind wir beim dritten Teil, Christus der Herr aller Nationen. Wir hatten vorhin im Propheten Sacharja kurz vor der Tochter Zion Jubelstelle einige andere bemerkenswerte Worte gelesen. So spricht der Herr der Herrscharen: Es werden noch Völker und die Bewohner vieler Städte kommen. Und die Bewohner einer Stadt werden zu denen einer anderen kommen und sagen: Lasst uns hingehen, um den Herrn anzuflehen und den Herrn der Herrscharen zu suchen. Auch ich will gehen. So werden große Völker und mächtige Nationen kommen, um den Herrn der Herrscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Nun weiß ich nicht, ob man diese Weisen aus dem Morgenland als große Völker und mächtige Nationen annehmen kann. Aber zumindest erblicken wir in ihnen Vertreter der Nationen, Vertreter der Heidenvölker. Ja, als Vertreter und Vorhut der Nationen eilen sie nach Jerusalem, um den Herrn zu suchen. Ja, den Christus, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. In dem Kommen dieser Männer zu Christus beginnt sich darum die Prophezeiung Zacharias und anderer Propheten zu erfüllen. Ja, es ist ziemlich bitter zu lesen, dass Herodes und die obersten Priester und Schriftgelehrten den Weisen aus dem Morgenland sogar noch den Weg nach Bethlehem zeigten. Sie saßen in Jerusalem. Sie saßen auf dem irdischen Berg Zion. Sie kannten die Schriften. Sie wussten genau, wo und wer das wahre Zion ist. Aber sie ging nicht mit. Klar, Herodes brachte Ausreden vor, geht ihr erstmal vor, ich komme dann nach. Aber sie gingen nicht. Und damit zeigten sie, dass eben nicht jeder, der von Israel abstammt, auch tatsächlich zum Volk Gottes gehört. Und nicht alle, die in Zion sitzen, auch tatsächlich Tochter Zion sind. War das für die Weisen aus dem Morgenland nicht eine Enttäuschung? Nach der abgesagten Jubelfeier in der Stadt Jerusalem nun auch dieses seltsame Auftreten des amtlichen Volkes Gottes. Nicht dieses kalte wissenschaftliche Interesse an den Fakten, aber die ganz und gar fehlende Freude. Stattdessen Angst und aufsteigende Panik. Das musste die Weisen sicher verwirrt haben. Vielleicht kamen ihnen sogar Zweifel, ob sie sich etwa geirrt hätten mit diesem Stern. Was war nun mit dem Volk Gottes? Was war mit der Tochter Zion los? Ja, und die Antwort, die gaben sie sich eigentlich selbst, als sie diese bedrückende Umgebung verließen und sich auf den Weg nach Bethlehem machten. Denn Tochter Zion und Volk Gottes, das sind diejenigen, die zum wahren Berg Zion kommen, zu Christus. Ja, die ihm angehören, die ihn als ihren Retter und Herrn erkennen. Im Alten Bund gab es eine klare Grenze. Da spielte sich die ganze Heilsgeschichte innerhalb der nationalen Grenzen Israels ab. Außerhalb Israels gab es nichts von all dem. Aber der alte Bund ging zu Ende. Hier in unserem Text werden wir Zeugen eines Mauerfalls. Wir sehen, wie die Grenze geöffnet wird und wie Menschen aus den Nationen, aus den Heidenvölkern nach Zion strömen, um den Sohn Gottes zu suchen und anzubeten und die sich so als das wahre Israel und wahre Juden erweisen. Ja, Christus ist Herr der Juden. Und wie es am Beginn des Johannesevangeliums heißt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber das war keine Niederlage. Ganz im Gegenteil. Indem Gott jetzt Menschen aus allen Völkern herbeiruft und in sein Volk einfügt, erweist er sich nicht nur als Herr der Juden, sondern auch als Herr der Nationen. Was wussten diese Weisen von Jesus Christus? Was konnten diese Weisen vorbringen, als sie im Gespräch mit den Schriftgelehrten waren? Sie konnten sicher nicht so viele Bibelstellen zitieren. Viele Fakten waren ihnen unbekannt. Aber was den Schriftgelehrten fehlte, das hatten sie: Glauben. Wahren Glauben. Wahren Glauben, durch den man das, was im Wort Gottes steht, nicht einfach nüchtern technisch versteht und für wahr hält, sondern auch, wie es im Heidelberger Katechismus heißt, sondern auch von Herzen darauf vertraut und die Verheißungen auf sich bezieht und sich zu eigen macht. Ja, Christus war nicht irgendein Herr und Heiland. Nein, für die Weisen war er ihr Herr und Heiland. Und um zu zeigen, wie ernst ihnen das war, breiteten sie vor ihm ihre Schätze aus. Und diese Schätze, Gold, Myrrhe, Weihrauch, die werden sicher auch nicht ohne Grund hier aufgezählt. Denn auch die deuten symbolisch auf Christus hin. Gold auf seine Herrlichkeit, Myrrhe, das Heilkraut, auf sein Heilswerk und Weihrauch auf seine Heiligkeit. Und was bedeutete es schon, diese irdischen Schätze abzugeben, wenn man sie umgekehrt in Christus so vielfach zurückempfängt. Tja, die Weisen aus dem Morgenland, aus dem Osten, die angeblichen heiligen drei Könige, die weder heilig noch drei noch Könige waren, sie waren die Vorhut der Nationen. Ja, sie waren der Spätrupp der Völker, auch unser Spätrupp. Nicht? Ein Spätrupp, der bildlich gesprochen ins verheißene Land zog, um es zu besehen. Nicht? Wie einst die Kundschafter ins Land Kanaan gingen, um es zu beschauen. Nicht? Und während viele mit schrecklichen Neuigkeiten zurückkehrten, brachten Josua und Kaleb eine wunderbare Botschaft. Und als die Weisen dann, wie wir hier lesen, zurückkehrten in ihr Land, da werden sie sicher dort die gleiche Botschaft gebracht haben wie seinerzeit Josua in 4. Mose. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Nun ja, das Land Kanaan von einst und der Reichtum dieses Landes, das war ja nur ein Bild. Nicht, das war ein Bild für den Reichtum in Jesus Christus. Und mit dem Kommen des Sohnes Gottes war das Wirklichkeit geworden. Wirklichkeit geworden in Jesus Christus. Der Herr ist über Schöpfung, über Juden und Nationen. Herr über alle und alles. Darum kamen diese Weisen zu Christus. Und darum kommt auch ihr zu Christus. Kommt zu Christus und empfangt aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Amen.